Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Hallo liebe Eltern, heute geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema bei unseren Kinderdocs und zwar um die Frage, was sollten Kinder können, damit sie zur Schule gehen können? Welche Fähigkeiten sollten die Kinder haben, damit sie reif sind für die Einschulung? Das bespreche ich mit meinen Kinderdocs. Das sind die Hamburger Kinderärztinnen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt.
Ah, hallo.
Hallo Claudia. Sie ist Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Hamburg. Und ich begrüße ganz herzlich Dr. Charlotte Schulz.
Ja, hallo.
Hallo Charlotte. Sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg. Ja, die Frage stellen sich Eltern aller Kinder wohl, wann sollte mein Kind in die Schule gehen? Und ich finde es total interessant, die Frage, was sollen die eigentlich können, wenn sie schulreif sind, damit sie in die Schule gut gehen können und da gut klarkommen?
Das ist ein sehr schönes Thema, finden wir auch. Wir haben uns auch gefreut, dass wir es heute mal besprechen können. Das hat natürlich ganz viele Dimensionen, weil es nicht nur darum geht, was Kinder intellektuell oder kognitiv oder körperlich mitbringen sollten, sondern sehr, sehr wichtig aus unserer Sicht ist das Psychosoziale, also was man da alles schon errungen haben sollte. Aber damit man das so ein bisschen systematisch macht, haben wir gedacht, wir fangen einfach mal an bei den psychomotorischen, nennen wir das. Also was muss man so an körperlichen, motorischen und so Fähigkeiten erworben haben? Und da wäre zum einen zu gucken, kann ein Kind gut auf einem Bein hüpfen, balanciert es, möglichst vorwärts und rückwärts. Das hat was mit dem Gleichgewicht zu tun. Kann es einen Ball werfen und fangen? Das klingt jetzt alles gar nicht so schwierig, aber die Vorschulkinder sind ja in der Regel 5 Jahre alt und nicht alle haben diese Fertigkeiten in dem Alter schon entwickelt.
Warum ist das wichtig, dass ein Kind balancieren kann und hüpfen kann?
Weil es im Schulalltag ja nicht nur darum geht, ich meine, wir haben ja noch nicht alle Fähigkeiten genannt, aber im Schulalltag ist es nicht nur wichtig, dass man zuhören kann und dass man ruhig sitzen kann, sondern es geht natürlich auch ganz viel mit, wie gut kann mein Körper im Raum sich einstellen, wahrnehmen, wie viel Energie brauche ich noch dafür, um eine Haltungskontrolle zu haben, weil da ja auch Konzentration verloren gehen würde. Also es geht so ein bisschen auch da um eine körperliche Reife, die es einem ermöglicht, relativ lange eine bestimmte Position einzunehmen und aufmerksam einer Sache zu folgen. Das ist ja nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, was wir da brauchen. Ja. Und eine gewisse Geschicklichkeit auch. Ne?
Ja. Außerdem wissen wir ja auch, dass Kinder durch motorische Entwicklung und diese Meilensteine, die sie da erringen, dass das total wichtig ist fürs Lernen an sich. Also dass das alles ganz, ganz eng miteinander verzahnt ist. Und wenn ich ein Kind habe, was einfach wenig Erfahrung, wenig Übung hat, für Gleichgewicht und Koordination, dann muss das nicht, aber das kann einfach unter Umständen auch schon ganz entscheidend sein, wie gut bin ich eigentlich feinmotorisch hier aufgestellt und wie gut kriege ich das hin, genau, irgendwie mit meinem Stift irgendwie eine gerade Linie aufs Papier zu
zeichnen. Das ist zwar nicht zwangsläufig so, aber das kann so sein. Und außerdem hat es auch was natürlich mit der Selbstständigkeit zu tun. Also kann ich mir, da kommen wir jetzt zur Feinmotorik, kann ich gut einen Stift halten und führen? Kann ich meine Schleife selber binden? Das sind ja nicht nur so triviale Fragen, sondern das heißt ja, bin ich im Alltag schon so geschickt bei den Dingen, die ich auch in der Schule brauche, dass ich sie bewerkstelligt bekomme ohne Hilfe.
Ja, und das ist ja ganz banal. Kann mein Kind sich eigentlich überhaupt schon alleine an- und ausziehen? Also wenn ich mein Kind am Schultor abgebe, ist es in der Lage, sich auch für den Sportunterricht auszuziehen, wieder anzuziehen, kann es Knöpfe auf und zu machen, kann es eben wirklich, wie gesagt, die Schleife binden.
Eine Form ausschneiden?
Ja, genau. Aber ich meinte erstmal so diese Basisfähigkeiten. Dazu gehört auch übrigens, ist mein Kind tagsüber schon sicher trocken? Ja, oder braucht mein Kind womöglich noch eine Windel? Das sind ja auch Dinge, die total entscheidend sind. Und das ist auch mit körperlicher Reife natürlich gemeint. Ne?
Ihr habt jetzt ganz viele Fragen gestellt. Sag doch nochmal, was muss es sozusagen mitbringen? Also alles das, was du jetzt genannt hast, wäre gut, wenn es ein Kind kann, wenn es in die Schule kommt.
Genau, also sagen wir, das sind nicht offene Fragen, sondern das sind die Dinge, die wir überprüfen oder mit den Eltern besprechen, wenn diese Fragen, also ist mein Kind schulreif, wenn wir zusammen überlegen, wie ist denn der Entwicklungsstand dieses Kindes?
Und es geht auch natürlich um Geistiges und um Alltagswissen und so, also beispielsweise fragen wir die Kinder, ob sie ihren ganzen Namen sagen können, Vor- und Nachnamen beispielsweise, ob sie wissen, wo sie wohnen, ob sie ihren Geburtstag kennen. Das sind alles so Dinge, da würde man sich wünschen, ob sie etwas wissen über Materialien zum Beispiel, ne? Woraus sind Dinge gemacht, ob sie, wie du schon vorhin sagtest, ob sie zählen können, ob sie die Farben benennen können.
Zählen können, schon wenn sie in die Schule kommen, das wäre ganz gut bis...
Ja, nicht weit. Also bis 20 wäre schön.
Mhm. Das klingt so trivial, ne? Aber es ist schon so, das muss man auch klar sagen, das ist sehr, sehr abhängig davon, wie Kinder im im Kindergartenalter gefördert werden oder wurden. Und hier geht eigentlich das große Thema Chancengleichheit und Ungleichheit los. Denn wir können ganz genau sehen, wenn wir so Fünfjährige vor uns sitzen haben, Fünfeinhalbjährige, so da gibt es Kinder, die haben zu Hause so viel Mensch ärger dich nicht gespielt mit Vorwärts und Rückwärts rausschmeißen und Uno. Und die können so sicher einfach, sind die im Umgang mit Zahlen, mit Farben, mit Formen. Und es gibt Kinder, die gucken uns an und wissen nicht so richtig, was wir meinen, wenn wir sagen, zähl doch mal bis 10. Aber das sind so Grundfähigkeiten. Also wird hier überhaupt nicht verlangt, dass Kinder irgendwie das Alphabet kennen oder irgendwie bis 110, um Gottes Willen. Aber es geht einfach so ein bisschen um logisches Denken. Es geht um Reihenfolgen. Es geht um
Kategorisierungsleistungen, genau. Sodass man so weiß, Dinge, die zueinander kommen, die nicht zueinander gehören, kann man einsortieren beispielsweise.
Ja, es geht auch um Unterschiede, Gegensätze, groß, klein, hoch, tief. Ne, also das sind so Dinge in eine reine Folge zu bringen, ordne sie nach der Größe. Das sind so ganz so Grundvoraussetzungen eigentlich für das, was die Kinder nachher eben in der Schule so an Strategien für verschiedene Teilbereiche eben
noch lernen. Mehr im Bereich Basics ist, verstehen Kinder eigentlich sprachliche Anweisungen? Können sie hören, können sie sehen, aber vor allem können sie Sprache verstehen und entschlüsseln? Können sie fließend sprechen und sich auch dann ausdrücken sprachlich? Das ist ja alles auch nicht hundertprozentig selbstverständlich.
Und was ist da der Maßstab? Also was müssen die können tatsächlich, um dann schulreif zu sein?
Ja, alle normalen Anweisungen sicher verstehen und in gut strukturierten Sätzen sagen, was sie zu sagen haben. Und tatsächlich müssen sie auch eigentlich in der Lage sein, sich einfache Liedtexte zu merken beispielsweise. Sie müssen in der Lage sein, wenn man ihnen eine Geschichte vorliest, dieser auch zu folgen, länger als 3 Minuten.
Ne? Ja, sich auch einen Moment mal drauf zu konzentrieren, was zu merken.
Also, oder auch mal selber was wiedergeben.
Ja, eben, das meine ich, dass sie das dann auch wieder nacherzählen können, dass sie einfach sich so gut auch konzentrieren können, mal für eine kurze Zeit.
Und was du angesprochen hast, das Mensch ärger dich nicht Spiel, dass es in fast allen Kulturen so oder ähnlich gibt, das ist ja super entscheidend. Also ein 5-jähriges Kind zum Beispiel hat normalerweise noch eine sehr geringe Frustrationstoleranz. Das heißt, Niederlagen oder wenn man sozusagen etwas nicht schafft, wird relativ schlecht weggesteckt. Und es ist natürlich ein totaler Unterschied, ob das Kind jetzt solche Spiele gelernt hat, also diese, wo man rausgeworfen wird, wieder ganz an Anfang sich furchtbar ärgert und dann aber trotzdem das Krönchen aufsetzt und weitermacht, ne? Dieses übt man ja über solche Spiele. Und wenn das überhaupt gar nicht stattfindet, zusammen Fahrradfahren geübt zum Beispiel, ja, was weiß ich, wie oft hingefallen und irgendwann dann, weil man diese Anstrengungsbereitschaft und diese Frustrationstoleranz hatte, dennoch gemerkt, ich komme aber zum Ziel, wenn ich übe und mich anstrenge. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung neben der Konzentration.
Ich, nur als kleine Anekdote, wir haben wahnsinnig viel Uno gespielt mit unseren Kindern und unser Sohn, der etwas jünger war, der musste natürlich immer schon Sachen mitspielen, die die große Schwester so vorgegeben hat. Also der musste auch so Sachen auch ein bisschen früher vielleicht noch als andere Kinder in seinem Alter machen. Und Uno, das vielleicht kennt es jeder, es ist immer ein Spiel, was in sehr kurzen Aufeinanderfolgen...
Ein Kartenspiel.
Genau, aber diese Runden sind kurz und dann geht es wieder von vorne los und man kann einfach sehr viel verlieren, man kann auch gewinnen, aber das geht so ganz, ganz schnell, zack, zack, hintereinander. Und das war auch für ihn total schwer zu akzeptieren, dass er da ziemlich oft verloren hat. Und dann hat er immer gesagt, also er war noch nicht ganz 4 und hat dann immer gesagt, wenn er verloren hat, ich bin müde. Hat sich geschmissen. Und das ist bei uns zu so einem geflügelten Wort geworden, wenn man also irgendwas spielt und irgendwie verliert und ein bisschen sich ärgert, sagt, so heißt das bei uns immer, ich bin müde.
Ich finde das auch total niedlich. Kinder sind sehr, sehr ehrlich, wenn man sie so Sachen fragt. Kannst du denn schon warten, bis du dran bist oder musst du immer vordrängeln? Oder kannst du schon das abgeben? mit deinen Freunden und so. Und da gibt's durchaus Kinder, die sagen, nö, das kann ich überhaupt nicht. Und wenn man fragt, sag mal, wenn ihr das spielt, das Spiel, Lotti Karotti oder Mensch, ärger dich nicht, und dich schmeißt einer raus und du musst wieder ganz nach vorne, schnaufst du dann durch und spielst weiter oder fegst du das Spiel vom Tisch? Und da sagen auch Fünfjährige manchmal, dann fege ich das Spiel vom Tisch. Ne? Also das ist total niedlich und die antworten da auch überraschend ehrlich drauf. Was wir aber noch nicht erwähnt haben, ist, eigene Spielideen wären schön. Interesse am Lernen, dass man überhaupt Lust hat, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Das geht hier nicht so ums Lesen und Schreiben lernen. Es ist nämlich nicht wichtig, ob ein Kind lesen und schreiben kann, wenn es in die erste Klasse kommt.
Das ist ja manchmal so, das sind manchmal auch Eltern, die das ganz stolz erzählen. Mein Kind konnte schon lesen, bevor es in die Schule kam. Ist das häufig oder ist es egal?
Das ist häufiger mal so, vor allem wenn die Kinder gut intelligent sind und ältere Geschwister haben. Das kann natürlich zwei Ursachen haben. Das eine ist, das Kind hat einfach sehr früh sich für Symbole und diese Dinge interessiert oder eifert dem größeren Geschwistern nach. Oder die Eltern dachten, dass es notwendig ist, dass das Kind schon vor der Schule all das kann. Das ist aber nicht notwendig. Man muss sich das so vorstellen, in der ersten Klasse sitzen ja später lauter Gleichaltrige, 6- bis 7-Jährige, da sind die dabei, die den Hauptschulabschluss schaffen werden und die später mit 1,0 Abitur machen. Und diese völlig inhomogene Gruppe, da sitzen ganz viele Kinder drin, je nach Stadtteil unterschiedlich viele, die schon lesen, schreiben und rechnen können und andere, die das nicht können. Aber ein normal begabtes Kind, das holt innerhalb der ersten 6 bis 12 Schulmonate ja den Stand der anderen ein. Also es ist überhaupt nicht notwendig, es geht mehr um Vorläuferfähigkeiten. Es geht überhaupt nicht darum, schon die Schule vorwegzunehmen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Und vielleicht, um es mal zu Ende zu führen, noch was wir da bei der geistigen Entwicklung haben. Sie müssen auch in der Lage sein, mal eine Aufgabe zu Ende zu führen. Also das ist auch was, was einem später in der Schule sehr gut zu Gesicht stehen würde.
Ja, sie müssen auch überhaupt akzeptieren, dass Lehrerinnen und Lehrer eine Ansage machen und dass die das Programm gestalten und nicht die Kinder sagen, ich will jetzt aber viel lieber dies oder das machen, sondern dass man sich dem auch mal fügen muss. Dass man eben auch die Regeln, die in einer Klasse gelten, die vielleicht anders sind als die zu Hause, dass man die akzeptieren kann, dass man nicht immer sofort den Wutanfall kriegt, sich auf den Boden schmeißt und losschreit, sondern dass man das akzeptiert, dass man... Es gehört aber noch so viel mehr dazu, auch in der Gruppe irgendwo bestehen kann, dass man auch mal aushält, wenn man nicht das Kind ist, was als erstes in eine Mannschaft gewählt wird oder wenn man auch mal das Kind ist, was als letztes irgendwie eine Übung fertig gekriegt hat und dass man das auch aushalten kann.
Im Idealfall können die Kinder auch selbst Kontakte knüpfen. Also selbst es schon schaffen, auf andere zuzugehen, wenn es sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass alle gleich forsch sein müssen, aber es wäre schon gut, wenn man zum Beispiel auch sagen könnte, was man braucht oder wie man sich fühlt oder dass man auf Toilette gehen muss, dass man Schmerzen hat, was auch immer, dass man was nicht verstanden hat. Also dass man einfach seine eigenen Bedürfnisse auch äußern kann.
Gibt es denn solche Ansprüche vielleicht auch, also einen Stift halten zu können oder welcher Größe dieser Stift, sollte man seinen Vornamen schreiben können, sollte man die Farben kennen, solche Dinge?
Einige Sachen ja, einige nein. Mhm. Also Stiftführung ja.
Ja, Stifte, das ist etwas, glaube ich, wo wir ja auch ein bisschen ein Auge drauf haben, wenn wir die Kinder in ihrer Entwicklung sehen, wie intuitiv die so einen Stift in die Hand nehmen, ob das dann etwas ist, was also ganz intuitiv den so in so einem Dreipunktgriff nehmen oder ob die da mit so einer Faust noch unterwegs sind und den womöglich andersrum halten. Da achten wir ja drauf. Das ist aber sicher eine wichtige Voraussetzung, eine vernünftige Stifthaltung für die Einschulung. Denn dann geht es um dieses Feinmotorische, dann geht es wirklich um die guten alten Schwungübungen, sag ich mal. Wenn man einfach lernen soll, Buchstaben, relativ kleine Buchstaben, säuberlich immer gleich zu schreiben, da braucht man schon eine gute Stifthaltung.
Ich habe hier dazu, wenn du Lust hast, eine kleine Anekdote.
Erzähl.
Insa. Und zwar, ich bin ja schon 30 Jahre dabei und habe ich schon öfter erzählt. Und als ich jung war, haben wir in den Vorsorgen den Hausbaummann-Zeichentest gehabt. Mhm. Der war normiert. Da wurde dem Kind gesagt, so bitte mal ein Haus, ein Baum und ein Mensch. Also ein Mann. Und damals hat man Mann gesagt. Heute würde man das sicher nicht mehr tun. Und dann wurde bewertet, wirklich total kleinteilig. Wenn das 5 Jahre und 4 Monate alt ist, dann müssen da so und so viele Finger gemalt werden. Und also du kannst es dir vorstellen, es war wirklich sehr, sehr klar. Und dann hat man gesagt, dieses Kind ist altersansprechend und dieses nicht. Dann wurde das immer unmöglicher, dieses Raster, dieses Bewertungsraster an die Kinderzeichnungen anzulegen, weil die Kinder das, die konnten gar keinen Menschen mehr malen und kein Haus und kein Baum. Und das hat sich so extrem verändert, dass inzwischen, also ich muss jetzt so ein bisschen, ich weiß die Zahl nicht hundertprozentig, aber mehr als 9 von 10 Kindern bestehen diesen Test, den vor 20, 30 Jahren alle, also ganz, ganz viele Kinder bestanden haben, nicht mehr. Deswegen benutzen wir in den Vorsorgen jetzt andere standardisierte Tests, wo es gar nicht mehr darum geht, etwas, was man geübt hat, also figürliches Malen, das man schon aus der, ne, weil man es zu Hause immer gemacht hat, sondern man gibt denen was vor, wo sie Dinge zum Beispiel ausfüllen, zu Ende stellen oder nachzeichnen müssen. Aber dieses, was wir früher gefragt haben, das kann man heute mit den Kindern nicht mehr machen.
Und das liegt daran, dass die so unterschiedlich gefördert sind?
Das wird überhaupt gar nicht mehr ausreichend gut geübt. Es war auch früher ganz normal, dass 4-jährige Kinder sehr schöne, figürlich ausgefeilte Zeichnungen uns gemacht haben. Und heute sind wir eigentlich froh, wenn man irgendwas erkennen kann auf dem Bild.
Ich glaube einfach, weil die Beschäftigung mit Papier und Stift
ist nicht mehr so im Vordergrund. Ja, und das ist, ich wollte nur damit sagen, es illustriert, dass Dinge sich verändert haben und damit auch die Raster, die wir anlegen in der Beurteilung. Früher war es zum Beispiel auch so, dass es eigentlich wünschenswert und eigentlich auch normal war, dass der Fünfjährige, die Fünfjährige in der Vorsorgeuntersuchung U9 einen Hampelmann springen konnte. Frag mich bitte nicht, wie viele Prozent der Kinder heute noch einen Hampelmann springen können.
Ich frage immer, ob sie überhaupt wissen, was das ist ja. beim Turnen. Und die Hälfte hat schon mal was davon gehört, aber eins von 10 Kindern.
Heißt das denn, dass die Kinder jetzt weniger schulreif sind als früher im selben Alter?
Das könnte man ein bisschen daraus ableiten. Also es ist schon so, dass bestimmte Fähigkeiten wie zum Beispiel Konzentrieren, Motorik mit dem Stift und so, das hat sicherlich, das hat nachgelassen, ja. Aber ob es jetzt insgesamt viel schlechter ist, also wir haben ja auch noch andere Dinge, die dazu führen, dass wir strenger sein müssen eigentlich mit den Fertigkeiten, die die Kinder an den Tag legen sollten, damit sie aus unserer Sicht schulreif sind. Das hängt nämlich damit zusammen, dass die Atmosphäre, in der gelernt wird, heutzutage anders ist.
Ja, das ist also ein großer Unterschied, ob man früher, ich sag jetzt mal, in so einer Dorfschule gesessen hat mit 10 Schülern oder ob man, wie jetzt hier regelhaft, mit 24, 25 Erstklässlern in einer Klasse sitzt und die einfach...
Ich will ja nichts sagen, aber
ich hatte 33.
Ich hatte mit Ende 30. Also ich glaube, die Dorfschule ist schon ein paar Jahre älter.
Aber da gibt's aber noch andere Unterschiede. Die Klassen sind größer, die jetzt wieder geworden.
Ja, aber die Schüler sind unruhiger. Ne? Also das
viel
ist
unruhiger.
Ja, schon wirklich auch ein großes Phänomen, was wir hier beobachten. Sind die Unterrichtskonzepte auch anders als früher. Also es wird mehr offener Unterricht gemacht. Das ist
weniger Frontalunterricht.
Hatten wir bei der ADHS-Folge schon mal.
Ja, für manche Kinder eine sehr große Herausforderung ist so auch die Ansprüche an diese sich selbst zu organisieren. Also diese Wochenarbeitspläne. Das ist schon eine große Leistung, da so einen Überblick zu behalten. Und das ist eben bei weitem nicht für alle Kinder.
Und Kinder, die sich noch nicht so gut stillsitzen können, die leichter ablenkbar sind und die sich kürzer konzentrieren können, für die ist natürlich so eine unruhige Unterrichtssituation auch eine noch größere Herausforderung, sodass es für alle in der Klasse unruhiger ist. Und was wir vielleicht auch noch sagen können, so psychosozial oder was wir gesagt haben, so an sozialer Reife, kann ich Kompromisse schließen? Also kann ich sozusagen verhandeln und mich mit Leuten einigen, wäre noch schön. Kann ich mich von Mama und Papa überhaupt lösen? Können die mich morgens in der Schule abgeben? Also das sind auch noch so Dinge, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Aber kann ich mit Misserfolg ohne Trost meiner Eltern umgehen? Kann ich mich also durch andere helfen lassen? Das erfordert ja alles auch Erfahrungen auf dem Gebiet. Und das sind Dinge, die oft nicht bedacht werden. Wir haben ja immer wieder Kann-Kinder. Genau. Und vielleicht zur Erklärung, ein Kann-Kind ist ein Kind, das nach dem Hamburger Stichtag geboren wurde, nämlich dem 30.06. Danach. Das heißt, alle Kinder, die in einem Jahrgang, die bis zum 30.06. geboren werden, die werden in dem Jahr, in dem sie 6 werden, Schulkinder. Und die Kinder, die danach bis Ende des Jahres geboren werden, sind sogenannte Kann-Kinder. Die können eingeschult werden. Und früher war es noch viel mehr als heute. Bei Eltern oft gab es diesen Wunsch, dass die Kinder vorzeitig in die Schule kommen.
Das ist auch, was würde ich
voran,
sagen.
Voran.
Genau, womit Eltern ja auch häufig zu uns kommen in die Sprechstunde und sagen, wir brauchen mal eine Entscheidungshilfe. Wir überlegen, unser Kind, was im Oktober erst 6 wird, vorzeitig einzuschulen. Und weil unser Kind vielleicht schon lesen kann oder weil unser Kind irgendwie schon so die ersten Wörter schreiben kann. Und da sehen wir eigentlich irgendwie auch großen großen Bedarf. Das Kind fordert diese Dinge so ein. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir dann wir verstehen uns da schon auch als Ratgeber, weil wir die Kinder ja so mit all diesen Facetten, die wir jetzt eben benannt haben, im Blick haben.
Und bei der U9 ja auch vieles beurteilen konnten.
Ja, genau. Und es nutzt mir halt nichts, wenn mein Kind irgendwie schon lesen kann, aber morgens in Pantoffeln irgendwie hinter mir zum Schultor hinterher rennt, irgendwie als Mutter, weil es sich überhaupt nicht trennen kann. Ja.
Also in der Gesamtschau auch dieser ganzen Aspekte, die ihr genannt habt. Und das wollte ich fragen, also wie wird das denn, in welchem Rahmen wird das denn beurteilt? Also ihr habt die U9 genannt, die ist in dem Alter, glaube ich.
Die wird mit 5 bis 5,5 gemacht.
Es findet auch eine Beratung statt im Kindergarten. Also die das Kind in der Gruppe erlebt haben, die haben natürlich auch durchaus eine kompetente Meinung dazu. Ist so ein Kind schulreif oder nicht?
Ja, genau. Und dann gibt es noch die
Schuleingangsuntersuchung.
Die wird durch Kinder- und Jugendärzte im öffentlichen Gesundheitswesen durchgeführt. Gerade nochmal im Hinblick auf Dinge, die vielleicht noch förderbedürftig sind, die Kinder sich anschauen. Also die auch nochmal wirklich abklären, kann dieses Kind sehen, kann dieses Kind gut hören, braucht dieses Kind vielleicht nochmal eine Sprachförderung, vielleicht weil auch Deutsch gar nicht die Muttersprache ist und es grammatikalisch nicht sicher ist. Das sind ja wichtige Dinge, die da auch im Vorfeld beurteilt werden, aber auch eben so ein bisschen die sozial-emotionale Reife. Es gibt zum Beispiel ja auch ganz, ganz schüchterne Kinder. Es gibt, die unglaublich intelligent und schlau sind und auch irgendwie alle motorischen Fähigkeiten mitbringen, aber die so schüchtern und zurückhaltend und ängstlich im Kontakt sind, sowohl mit Gleichaltrigen als auch fremden Erwachsenen und so einer neuen Situation. Auch das kann mal ein Grund sein, darüber nachzudenken, ob es wirklich der richtige Moment ist. Und es entscheiden ja die Eltern, ob ihr Kind regelhaft in die Schule kommt, ob es vielleicht als Kann-Kind in die Schule kommt. Und in sehr viel selteneren Fällen haben wir Eltern, die sagen, ich mache mir wirklich Sorgen, mein Kind hat am 5. Juli Geburtstag und ist damit jetzt eigentlich ein Muss-Kind, aber wir sehen das überhaupt noch nicht.
Ja, diese Fälle haben wir regelmäßig auch, wo es dann um Schulrückstellungen geht.
Entschuldigung, das stimmt gar nicht mit 5. Juli, ist ja totaler Quatsch. 25. Juni.
Ja, also kurz vorher. Also es kommt tatsächlich auch immer mal wieder vor, dass es nicht nur darum geht, soll ein Kann-Kind früher rein, sondern auch darum, schaffen wir es irgendwie zu verhindern, dass das Kind in die Schule muss. Und da kann man vielleicht nochmal sagen, für die Eltern, da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn sie jetzt ein Kind haben, das eine autistische Störung hat zum Beispiel oder nichts hört und dafür besondere Förderung bedarf oder eine schwere Aufmerksamkeitsdefizitstörung hat, eine bekannte, dann wird es mit der Rückstellung ganz schwierig, weil die Rückstellung würde ja voraussetzen, dass wir Defizite haben, bei denen wir argumentieren können, wenn das Kind mehr Zeit bekommt und weiter gefördert wird, Ergotherapie, Logopädie, was weiß ich, dann werden die Voraussetzungen für die erfolgreiche Teilnahme am Schulunterricht nach einem Jahr deutlich besser sein. Und das sind eben andere Kinder. Das sind die Kinder, die noch sprachliche Defizite haben, die noch ein bisschen Konzentrationsprobleme haben, die noch eine ziemlich desolate graphomotorische Leistung aufbringen. Also die sozusagen, wo es überall so ein bisschen so hakt, aber die eigentlich kognitiv in Ordnung sind und die mit diesem zusätzlichen Jahr extrem viel bessere Voraussetzungen für die Schule haben. Und bei denen können wir das sehr gut argumentieren und können dann auch mit entsprechenden ärztlichen Attesten dazu beitragen, dass die wirklich zurückgestellt werden.
Also das ist eine Möglichkeit, wenn ein Kind nicht ein Kann-Kind ist, sondern ein Muss-Kind, also eigentlich eingeschult werden muss, dann wäre eine Begutachtung eurerseits durch eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt ein Mittel, um diese Rückstellung doch noch zu erreichen.
Ja.
Das ist ein Puzzleteil sozusagen, was dabei eine Rolle spielt.
Die Kitas helfen mit, die benennen solche Kinder auch oft oder sprechen die Eltern darauf an. Das sind ja nicht immer die Eltern, die diese Entscheidung schon von sich aus fällen, sondern manchmal werden die auch wirklich darauf gestoßen oder kommt auch vor, die Kinder sind bereits in der Vorschule. Wir haben ja in Hamburg ein Vorschulsystem, das ist nicht in jedem Bundesland so. Das heißt, die Kinder können entweder ein Vorschuljahr in der Kita machen, wo es dann ein paar Mal in der Woche Vorschularbeit gibt. man aber die Einrichtung noch nicht verlässt, oder sie können in die Vorschule, meist in der Schule, in der sie dann im Jahr darauf Erstklässler werden, schon in einer Vorschulklasse sein. Das kann Vor- und Nachteile haben. Man muss immer, wir werden häufig gefragt, was wohl besser ist für das Kind.
Ja, genau.
Und was sagt ihr da? Kommt auf das Kind an.
Kommt total auf das Kind an. Es gibt ja Kinder, gerade die Kernkinder, die oftmals befreundet sind mit anderen Kindern, die dann eben in die Schule müssen. Und es kommt immer ein bisschen drauf an, ist dann der ganze Schwung von Freunden aus der Kita irgendwie eingeschult worden und sind sie so ein bisschen übrig geblieben? Das sind Kinder, die eigentlich auch dann sehr von so einem Wechsel in eine andere Institution profitieren. Aber mir ist auch immer nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es gibt keine Vorschusslorbeeren oder man erwirbt jetzt kein Vorsprungswissen in der Vorschule der Schule gegenüber der Vorschule in der Kita. Ist ja nicht so, dass die Vorschulkinder der Schule dann in der ersten Klasse da sitzen und alle das Alphabet vorwärts, rückwärts können und irgendwie schreiben können und diese Dinge. Da wird ja im Grunde, werden da auch nur die Basisfähigkeiten, die sogenannten Vorläuferfähigkeiten geübt, genauso wie das in der Vorschularbeit in der Kita stattfindet. Es hat mehr was dann so ein bisschen mit dem institutionellen Charakter zu tun. Und in der Vorschule der Schule wird ja auch nicht 5 oder 6 Schulstunden stramm Unterricht gemacht, sondern es wird ein bisschen das Format geübt. Einfach eine Bezugsperson und ich muss jetzt auch mal für eine Zeit eine Aufgabe machen und dann irgendwie, wenn ich das fertig gebastelt habe, dann kann ich wieder spielen und dann habe ich wieder eine freie Zeit, wo ich irgendwie rumtoben kann mit meinen Freundinnen und Freunden.
Aber wie du schon sagtest, das hat so viele Aspekte. Das ist nicht nur das übrig geblieben sein. Es kann auch sein, dass einer immer der Kleinste war. Immer der Jüngste, immer der Kleinste, immer der nichts zu sagen hatte. Und dann kann es mal ganz schön sein, so ein Vorschuljahr zu haben, wo man der Große ist und der Boss. Weißt du so?
In der Kita nämlich.
In der Kita, genau. Oder es kann sein, dass nun gerade immer die Geschwister mit in der Gruppe waren und dann kann man noch mal ein bisschen üben, wie das ist, wenn man ohne die ist. Ja. Und es kann sein, dass die von dir vorhin angesprochenen extremst sozial ängstlichen Kinder, die sich ganz schwer getan haben mit dem Einstieg in die Kita, vielleicht im Vorwege gedacht, es einfacher haben werden mit der Einschulung, wenn sie vorher die Einrichtung schon kennen, wenn sie schon mal so einen Probelauf dort gemacht haben. Es gibt so viele Gründe, warum man das eine oder das andere eher empfehlen kann. Da gibt es definitiv keine Empfehlung, die für alle gleich ist.
Es ist ja auch so, wollte ich sagen, wo Hamburg eigentlich ja auch recht gut aufgestellt ist und weil die Stadt das schon sehr früh, glaube ich, eingeführt hat, sind diese 4,5-jährigen Untersuchungen, die ja gemacht werden an den Grundschulen, wo die Kinder mutmaßlich später eingeschult werden, dass die im Alter von 4,5 Jahren von Lehrern, Lehrerinnen so ein bisschen getestet werden und zu gucken, gravierende Sprachunsicherheiten oder auch anderen Förderbedarf da nochmal festgestellt werden, so ist die Idee dann in den anderthalb Jahren bis zur Einschulung dann nochmal dort auch besonders gefördert werden.
Ja, die sind allerdings so niederschwellig und so leicht, die Sachen, die die Kinder da können müssen mit 4,5,
ehrlich?
Dass da wenig auffällt, ja. Und die Schuleingangsuntersuchungen, die kriegen ja leider, die sind super. Die haben auch ganz viele Schnittmengen mit unserer U9. Aber leider werden ja längst nicht alle Kinder einer Kohorte dabei erreicht, weil einfach die Kapazitäten dafür nicht ausreichen.
Also es ist halt nicht so, dass jedes Kind tatsächlich eine Schuleingangsuntersuchung in Hamburg bekommt. Und im Moment, das muss man auch sagen, haben wir so ein bisschen an den Folgen von Corona immer noch zu arbeiten, weil wir ja lauter Kinder in den ersten, zweiten Klassen sitzen haben, die auch keine 4,5-jährigen Untersuchungen hatten, weil das ausgefallen ist und denen vielleicht die letzte sozusagen sehr wichtige Förderung sprachlich oder feinmotorisch total fehlt, ne? Die völlig unvorbereitet da jetzt sitzen.
Sag doch vielleicht nochmal am Ende, was können denn Eltern tun, die sich unsicher sind? Also es gibt ja sicherlich Fälle, bei denen man sich sehr sicher ist, weil das Kind immer schon weiter drängt und neugierig ist und auch so in jeder Hinsicht so weit entwickelt ist, dass das gut zu sein scheint. Und vielleicht gibt es auch genau das Gegenteil, so dass man sich sehr sicher ist, auch als Eltern, dass da noch ein bisschen mehr Zeit gut wäre. An wen können sich denn Eltern wenden, wenn sie da Beratungsbedarf haben oder wenn sie sich unsicher sind?
Naja, an uns, behaupte ich, weil wir die Kinder in der Regel ja gut kennen und auch die entsprechenden Vorsorgen jedes Jahr hintereinander durchgeführt haben. Und auch ein guter Ansprechpartner sind die Erzieherinnen in den Kitas, die Kinder auch gut kennen und nicht immer, aber oft sehr gut mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
Und auch, ehrlich gesagt, die Grundschule, die verantwortlich ist, also das, die Grundschule, die für das Kind zuständig sein wird, auch dort kann man sich beraten lassen und das tatsächlich nochmal besprechen, denn das sind ja auch diejenigen, die nachher über eine mögliche Rückstellung auch mitentscheiden.
Das war sehr, sehr informativ, ihr lieben Kinderdocs. Ich danke euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.